schönen guten Morgen von meiner Seite an euch. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute mal Petrus an. Ich finde es immer wieder ermutigend, wenn man sein Leben einfach anschaut, wie er mit dem Herrn unterwegs war und wie Jesus immer das Ziel hatte mit Petrus, dass er sein Charakter verändert wird. Und ich habe einige Predigten angehört darüber, wie andere Leute darüber so predigen. Und viele gehen dann darauf ein, dass er Petrus ja ein Leiter werden sollte und Jesus hat ihn darauf geschult. Aber ich dachte, das mache ich nicht so. Ich denke eigentlich, dass sind so viele Sachen drin, wo es nicht nur um Leiter geht, sondern einfach um jeden Menschen, der mit ähnlichen Sachen kämpft. Natürlich ist Petrus vom Charakter her auch nicht mein Charakter zum Beispiel. Ja, also Petrus ist einer, der immer nach sehr vorlaut war. Bin ich auch nicht so, würde ich jetzt mal sagen. Und die wenigsten von euch würde ich jetzt so einschätzen, die jetzt so auf Zack sind wie Petrus. Aber es gibt auch viele Ähnlichkeiten mit Petrus und uns. Und ich habe einfach mal alle Textstellen angeschaut und geguckt, okay, aus welchen Textstellen können wir was lernen über Petrus. Und wir starten mal mit Johannes Kapitel 1, Vers 41. Das erste Thema, was wir so bei Petrus finden, ist seine Berufung, als Jesus Petrus beruft. Und es gibt insgesamt zwei Berufungen, einmal in Judäa und das zweite Mal in Galiläa. Jetzt kommt zunächst die erste Berufung in Judäa, also da ist Jesus am Jordan, deswegen kann man sagen, okay, das ist Judäa. Und dort lesen wir in Vers 41 und 42, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus, Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Sohn Jonas, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Hier ist der Bruder Andreas und der nimmt seinen Bruder mit, diesen Simon, und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und dann führt er ihn zu Jesus und Jesus sieht ihn und sagt zu ihm, du bist Simon, Sohn Jonas, du sollst Kephas heißen. Hier benutzt Jesus das aramäische Wort Kephas, was so viel heißt wie Stein. In den meisten anderen Versen, wenn Petrus angesprochen wird, steht eben Petrus dran. Das ist das griechische Wort Petros. Das heißt auch so viel wie Stein oder loser Felsbrocken. Also Jesus sieht diesen Petrus, also diesen Simon, und gibt ihm gleich einen anderen Namen. Ja. Das kennen wir bei uns jetzt nicht so. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Mitbewohner, der Reuer, der hat einen neuen Namen bekommen, wo er sich bekehrt hat. Da hat der Pastor ihm einen neuen Namen gegeben. Und Hiob war sein Name, also weil er viel Leid erlebt hat, hatte den Namen Hiob bekommen. Also in anderen Gemeinden oder in anderen Ländern ist es so der Fall. Und wahrscheinlich war das in dieser Zeit, in dieser Kultur auch so, dass man manchmal Leuten andere Namen gibt. Und hier war es eben dieser Name Kephas. Und warum hat Jesus diesen Namen gegeben? Ich denke mal, dass Jesus das Ziel hatte, dass er ein charakterfester Mann wird. Ja, ein Mann, der gefestigt ist, also wie ein Stein ist. Es gibt noch eine zweite Berufung in Galiläa. Können wir nachlesen in Lukas Kapitel 5. Ab Vers 3. Da stieg Jesus in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. und ihre Netze begannen zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihm und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Also hier ist die Berufung in Galiläa und Petrus ist gerade bei seiner Arbeit. Er ist Fischer und Jesus predigt am Ufer in seinem Boot von Petrus. Und nach dieser Predigt sagt Jesus zu ihm: Komm, geh nochmal fischen. Ja, er war schon mal fischen nachts, hat nichts gefangen. Und normalerweise ist es so, dass man am Tag dann noch weniger fängt, weil am Tag sind die Fische ganz weit unten. Aber Jesus sagt zu ihm: Geh auf das Wasser und werf deine Netze zum Fang aus. Und Petrus sagt: Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und der Fang ist gewaltig. Und als Petrus das erlebt, da fällt er auf seine Knie und sagt: Geh hinweg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt zu ihm: Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und dann verlassen sie alles und folgen ihm nach. Meine Frage war hier: Was wäre passiert, wenn Petrus das nicht gemacht hätte, wenn Petrus nicht hinausgefahren wäre? Was wäre dann passiert? Wäre Jesus trotzdem bei ihm geblieben oder war das vielleicht so ein Test, ob Petrus fähig ist? Das können wir hier nicht nachlesen, aber ich denke, auf jeden Fall hätte Petrus nicht diese Erfahrung mit Jesus gemacht. Ich finde es schön, wie Jesus ihn abholt, genau da, wo er steht. Petrus war ein Fischer und Jesus lässt ihn diesen Fang machen und sagt dann zu ihm: Und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und da sieht man einfach, wie Gott sehr persönlich in ein Leben hineinsprechen kann. Gott weiß ganz genau, was für ein Typ wir sind. Und er hat es mit Petrus so gemacht. Jetzt die Frage vielleicht: Wie wird man Menschenfischer? Es gibt noch eine andere Stelle, auch wo es um die Berufung geht von Petrus. Da wird es auch beschrieben und da erfahren wir ein bisschen, wie man ein Menschenfischer wird. In Matthäus Kapitel 4, Vers 18. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Also hier nochmal diese Geschichte. Und in Vers 19, da sagt Jesus: Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also die Aufgabe von Petrus war, Jesus nachzufolgen. Und Jesus wiederum, er wird ihn zum Menschenfischer machen. Und ich denke, dass hier das Nachfolgen nicht nur bedeutet, dass seit diesem Zeitpunkt Petrus mit Jesus gelebt hat und ihm hinterhergelaufen ist, sondern das Nachfolgen, das hat auch damit was zu tun, dass er so werden sollte wie Jesus. Also von seinem Charakter her so werden soll wie Jesus. Und wenn er das wird, dann wird er automatisch zum Menschenfischer, weil die Menschen um ihn herum sind beeindruckt von dem, wie er lebt, wie sein Charakter ist und sie werden Fragen stellen. Also das war so diese Berufung von Petrus und wir wollen jetzt ein bisschen weitergehen. Es gibt dann noch einen Vers, wo Jesus noch mehr davon redet, was Petrus einmal werden soll. Und das sehen wir in Matthäus Kapitel 16. Ab Vers 13. Also in der Zeit war Petrus schon mit Jesus unterwegs. Und da lese ich mal ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte es seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Hier ist es so, dass Jesus seine Jünger fragt: Wer denkt ihr, wer ich bin? Und die Jünger geben einige Antworten aus dem Volk wieder, die sie gehört haben. Er könnte Johannes der Täufer sein oder andere auch Elia oder Jeremia. Und Petrus sagt dann: Du bist der Christus. Und daraufhin sagt Jesus zu Petrus: Ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Hier macht Jesus ein kleines Wortspiel, und wenn man das im Griechischen liest, dann liest man hier einmal das Wort Petros, das heißt Stein, und dann sagt Jesus: Und auf diesem Felsen, Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Also es ist nicht das gleiche Wort, was hier steht, zweimal Stein oder Fels, sondern es sind zwei verschiedene Worte, die hier verwendet werden. Und viele schließen daraus und sagen: Okay, das auf Petrus wird die Gemeinde gebaut. Ich denke, das sagt der Vers nicht, sondern das Wort Fels steht hier einfach für das Bekenntnis, was Petrus sagt. Also Jesus baut seine Gemeinde nicht auf Petrus, sondern auf das Bekenntnis, was Petrus gesagt hat, nämlich dass Jesus der Christus ist. Also Jesus baut seine Gemeinde auf diese Wahrheit, dieses Bekenntnis, und es gibt auch andere Stellen, die das so bezeugen, ja. Dass auf der Grundlage der Lehre der Apostel die Gemeinde gebaut wird und nicht auf Petrus selber. Auf jeden Fall wird dann noch gesagt, dass Petrus den Schlüssel bekommt. Schlüssel des Reiches der Himmel. Und ich hatte die Woche mit Iranern, haben wir diesen gleichen Text gelesen, und dann habe ich sie gefragt: Was braucht man einen Schlüssel? Das ist eine ganz einfache Frage. Und dann haben sie gesagt: Ja, um was aufzuschließen. Und dann habe ich ihnen gefragt: Okay, was war denn zugeschlossen? Und das, wenn man das hier Vers 19 sieht, dann sieht man, dass das Reich der Himmel in gewisser Weise zugeschlossen war. Und Petrus hat den Schlüssel bekommen, um das Reich der Himmel aufzuschließen. Also aus diesem Text hier raus kann man jetzt nicht lesen, wie das passiert ist. Aber wenn man ein bisschen weiter schaut, dann sieht man am Pfingsten, dass Petrus der Erste ist, der das Evangelium laut verkündigt, und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und da hat Petrus diesen Schlüssel verwendet. Aber nicht nur er allein, sondern viele andere haben diesen Schlüssel auch verwendet, und Menschen konnten dadurch durch die Verkündigung des Evangeliums ins Reich Gottes hineinkommen. Aber man sieht ein bisschen, was die Aufgabe von Petrus war. Also er sollte das Evangelium weitergeben. So, das war jetzt mal die Berufung soweit. Es gibt zwei Verse, die noch bemerkenswert sind über Petrus, die Hingabe an Christus zeigen. Das ist in Matthäus Kapitel 19, Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Hier möchte ich diesen ersten Teil des Satzes rausgreifen, und Petrus sagt hier: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also sehr bemerkenswert, Petrus hat wirklich alles verlassen, seinen Beruf, seine Familie, sein ganzes bisheriges Leben, und ist Jesus nachgefolgt. Es gibt dann noch eine ähnliche Stelle, wo es um das Verlassen geht. Da kann man nachlesen in Johannes Kapitel 6, Vers 66. Aus diesem, also da redet Jesus mit vielen Leuten, mit verschiedenen Jüngern, mehr als den 12. Und das hat vielen nicht so geschmeckt und die meisten verlassen Jesus dann auch. Aber die 12 Jünger bleiben zurück und ich lese mal vor, Vers 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortet ihnen Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also alle, oder die meisten Jünger verlassen Jesus, aber Petrus sagt, nein, ich bleibe bei dir. Petrus hat alles verlassen, ist Jesus nachgefolgt und als es dann mal wirklich so aussah, dass die meisten weg waren, hat Petrus gesagt, nein, ich bleibe bei dir. Ich weiß nicht, was für ein Bild es gegeben hat, wenn du dir vorstellst, viele Jünger, viele Menschen und plötzlich gehen alle Jünger weg und du stehst fast alleine da. Also da kommt man sich doch ein bisschen komisch vor. Aber Petrus, für ihn war ganz klar, nein, dieser Jesus, das ist die richtige Adresse. Es gibt einige Stellen, wo Petrus sehr mutig vorangeht, das ist der nächste Punkt. Wir möchten uns Stellen anschauen, wo Petrus einer ist, der vorangeht, vor den anderen Jüngern. Petrus ist der Einzige oder fast der Einzige, der immer wieder Fragen stellt an Jesus. Und Petrus ist wirklich der Einzige, der Jesus tadelt. Man sieht auch, dass Petrus immer als erstes genannt wird, wenn die Liste der Jünger aufgezählt wird. Und es gibt 5 Begebenheiten, in denen Petrus immer der Einzige ist, der irgendwas macht. Ich möchte mal das durchlesen in Matthäus Kapitel 14. Vers 25. Also da der Geschichte ist es so, dass ein Sturm ist und die Jünger sind allein, Jesus ist nicht auf dem Boot und plötzlich erscheint Jesus und Vers 25 können wir lesen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Als ihn aber die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete zugleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus war der Einzige, der schnell reagiert hat und gesagt hat zu Jesus, lass mich doch auf dem Wasser zu dir kommen. Natürlich danach sah das nicht mehr so heldenhaft aus, weil er dann die Wellen gesehen hat und dann ging er unter. Aber man sieht schon, er war so derjenige, der wirklich vorangegangen ist und der trotz dieses Sturms am meisten Mut bewiesen hat. In Johannes Kapitel 13, das ist die Fußwaschung und Jesus fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und Petrus, der Einzige, der Jesus unterbricht in dieser Sache. In Kapitel 13, Vers 6 im Johannesevangelium können wir das nachlesen. Da kommt Jesus zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Also der Petrus ist richtig fordernd. Zuerst weist er Jesus ab und sagt, Herr, du wäschst mir die Füße. Und als Jesus sagt, doch, es muss so sein, sagt Jesus, okay, wenn das so ist, dann kannst du mich auch ganz waschen. Hier merkt man wieder, Petrus ist derjenige, der wirklich von den Jüngern der ist, der am meisten redet und der auch mal dazwischen geht und sogar Jesus etwas tadelt. Es gibt eine andere Stelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 22. Auch hier tadelt Petrus Jesus. Jesus redete gerade davon, dass er sterben muss, dass er viel erleiden wird. Und Petrus fällt ihm ins Wort oder nimmt ihn beiseite, also in Vers 22. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also Petrus hat wirklich Jesus zur Seite genommen und hat zu ihm gesagt: Herr, schone dich selbst. Das sieht man auch wieder, wie Petrus mutig ist, und natürlich hier wieder hat Jesus ihn zurechtbringen müssen und hat ihn dann ermahnt. Hat zu ihm gesagt: Weiche von mir, Satan. Aber ich möchte mal festhalten, Petrus ist einer, der mutig ist. Und es gibt noch einen anderen Vers, wo man das sehen kann. In Johannes Kapitel 21. Das ist ganz am Ende vom Leben Jesu. Jesus ist auferstanden und erscheint seinen Jüngern. Und eines Tages sind die Jünger fischen. Sie sind wieder zurück in ihren Beruf gegangen. Und Jesus ist am Ufer. Und die Jünger fischen und fangen wieder mal nichts, wie schon ganz am Anfang vom Leben von Petrus. Und dann erscheint Jesus, und Johannes ist der Erste, der irgendwie erkennt, das ist wirklich Jesus. Jesus ist am Ufer, die Jünger sind noch draußen auf dem Wasser. Und Petrus ist derjenige, der sofort wieder in Aktion geht. Das können wir nachlesen in 21,4. Noch in Matthäus, jetzt muss ich schnell rüberblättern. Als er aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihm: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffs aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus, konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Also hier wieder Petrus in Aktion, der Einzige, der schnell handelt. Petrus springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Also man merkt, Petrus war wirklich der mutige Mensch, aber es gab auch eine Stelle, wo er sich sehr überschätzt hat und sich auch sehr erhoben hat gegen die anderen Jünger. Und das können wir nachlesen in Matthäus Kapitel 26, Vers 33. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Hier ist Jesus zusammen mit seinen Jüngern und kündigt sein Sterben an. Und Petrus sagt: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Also er schließt sich komplett aus und sagt: Wenn alle auch gehen oder so, ich bleibe bei dir. Hier stellt er sich über die Jünger. Und man merkt irgendwie, hier wird irgendwie sein Charakter ein bisschen sichtbar, den er hatte, dass er zu viel von sich gedacht hat. Und Jesus sagt, Vers 26, Vers 69, zu Petrus, er hat es dann schon gesagt, dass er ihn verleugnen wird, und In Kapitel 26, Vers 69, dann lesen wir das auch, wie das dann passiert. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann im Vorhof hinausging, sah ihn ein anderer und sprach zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber trat die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich selbst zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich redete Herrn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also hier sehen wir das, wie Petrus Jesus verleugnet. Petrus, der kurz davor noch gesagt hat: Wenn auch alle gehen, ich bleib bei dir. Ich bin bereit, für dich zu leiden, für dich zu sterben. Und hier, als es drauf ankommt, weicht Petrus zurück. Und Vers 75 steht dann: Und er weinte bitterlich. Ich habe mich da gefragt in dem Vers, wie es sich da Petrus wohl gefühlt hat. Oder vielleicht war er wirklich schon so einem Trauma dann plötzlich drin, wo er dann erkannt hat, was er getan hat. Er hat seinen eigenen Freund in den Stich gelassen. Und obwohl sein Freund gekreuzigt wurde, half er ihm nicht. Ja? Und obwohl er das versprochen hatte. Er wollte sich nur selbst retten. Und wahrscheinlich hat er sich hier gefühlt wie so ein Versager, wie ein Verlierer, wie ein Feigling. Und hier ist irgendwie Petrus am Boden seiner Realität angekommen. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesus das ganz genau beschreibt, wie Petrus sich da fühlt in diesem Moment oder wie es ihm da ergeht. Und das können wir nachlesen in Lukas Kapitel 22. Ab Vers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie der Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Hier spricht Jesus zu Petrus und sagt: Der Satan hat dich begehrt, zu sichten wie den Weizen. Also früher wurde das so gemacht, man hat Weizen geerntet und man hat diese Spreu und die Körner hat man getrennt. Nachdem nur noch die Körner da waren, hat man dann nochmal gesiebt den Weizen und diese letzten Fremdkörper, die noch drin waren, die hat man dadurch rausgenommen. Und genau das ist mit Petrus passiert in der Situation. Er wurde gesiebt wie der Weizen. Und ich finde es schön, wie Jesus sagt zu ihm: Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wahrscheinlich in der Situation, wo Petrus den Herrn verleugnet hat, da hat er wirklich Zweifel gehabt, ob sein Glaube an Jesus echt war. Und ich finde es interessant, wenn man hier sieht, wie Jesus den Petrus anspricht. Er sagt zu ihm: Simon, Simon. Er spricht in diesem Vers nicht ihn mit Petrus an, als diesen Stein, als diesen Starken, sondern mit seinem natürlichen Namen. Und wenn man die Evangelien ein bisschen durchsucht, dann erkennt man immer wieder, dass Jesus in manchen Situationen Petrus als diesen Petrus angesprochen hat, wenn er irgendwas gut gemacht hat oder wenn einfach ganz normale Situationen. Und wenn es um seine Schwäche ging, dann hat er ihn immer mit Simon angesprochen. Wenn er ihn ermahnen musste, hat er ihn mit Simon angesprochen. Und ich glaube, das ging ihm immer wieder zu Herzen, wenn der Herr Jesus ihn Simon genannt hat. Und ich glaube, da können wir irgendwie ein Beispiel nehmen aus unserem Leben. Wir sind auch manchmal so. Manchmal sind wir der Simon, manchmal vielleicht der Petrus, ja. Manchmal der wir sein sollten und manchmal eben auch nicht, manchmal der alte Mensch. Es gibt noch eine andere Stelle, wo das letzte Mal, wo Jesus Petrus mit Simon anspricht. Und das können wir nachlesen in Johannes Kapitel 21. Vers 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass sie ihm das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Das dreimal sagt Jesus zu Petrus: Simon. Wahrscheinlich hat das in ihm schon was ausgelöst, weil das kannte er schon. Und hier ist das letzte Mal, wo Jesus ihn wirklich Simon nennt. Und er fragt in Vers 15: Hast du mich mehr lieb als diese? Ja. Hier kommt dieser Tadel, dass Petrus eben gedacht hat, dass er irgendwie vielleicht mehr ist als die anderen Jünger. Und Petrus wird hier ermahnt wegen seinem Stolz und seiner Überheblichkeit. Ich glaube auch, dass es bei uns so ist, dass der Stolz und dieses Überhebliche ist wirklich der Hauptfeind eines guten Charakters. Und Gott musste ihn zerbrechen. Und nachdem Jesus dann so gehandelt hat oder das so geschehen hat lassen, sagt Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer oder hüte meine Schafe. Jetzt war Petrus bereit, die Aufgabe, die Jesus ihm zugedacht hatte, zu erfüllen. Ich habe noch ein Zitat: Zerbrochenheit ist der Weg zur Erweckung. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Tränen des Zerbruchs die Vorboten göttlicher Segnungen sind. Menschen mit der größten geistlichen Ausstrahlung auf andere sind solche, die mit Christus in Sanftmut und Demut zusammengejocht sind. Ich lese es nochmal vor. Zerbrochenheit ist der Weg zur Erweckung. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Tränen des Zerbruchs die Vorboten göttlicher Segnungen sind. Menschen mit der größten geistlichen Ausstrahlung auf andere sind solche, die mit Christus in Sanftmut und Demut zusammengejocht sind. Ja, vielleicht gibt es bei uns auch eine Lebenssituation oder gab es Situationen, wo wir nicht verstanden haben, warum das jetzt mir passiert, warum kommt jetzt diese Prüfung auf mich. Und ich finde es irgendwie schön, dass bei Gott es so ist, dass er sogar solche Dinge verwendet, um unseren Charakter zu verändern, ja. Und zum Positiven zu verändern, um ihn, damit wir seinem Charakter ähnlicher werden. Ich weiß nicht, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Keiner weiß das von uns. Vielleicht kommt keine so eine Prüfung oder so, wo der Satan uns sichtet wie den Weizen. Aber vielleicht kommt auch so eine Prüfung. Und ich finde es aber schön, dass Gott es weiß. Und er weiß auch, warum er das zulässt. Und er lässt es nur zu, um uns ihm ähnlicher zu machen. Und dann können wir ihm wieder können wir ihm besser dienen, ja, oder können wir ihm überhaupt dienen, ja, genau. Vielleicht können wir das mal ein bisschen an Petrus sehen, und ich finde es schön, dass die Bibel uns das so einen Einblick gibt in das Leben von Petrus und wie Jesus mit ihm umgegangen ist. Ja, und vielleicht stellt Jesus uns auch, wird uns auch die eine Frage immer wieder stellen: Hast du mich lieb, ja? Und vielleicht ist es die Frage, die wir uns auch zum neuen Jahr jetzt stellen können immer wieder: Haben wir den Herrn wirklich lieb, ja. Amen.